Hallo und herzlich willkommen bei PhD Submitted, dem Podcast der UMIT Tirol. Wir sind heute hier versammelt, einmal ich, die Michelle.
Ich, Dorothea.
Martin sitzt auch da.
Genau, und wir freuen uns heute auf die Folge Physios im Doktorat.
Ja, genau.
Dorothea war wieder unterwegs, dann hat ein Interview für uns eingesammelt und ja. Wir sind schon alle ganz gespannt, was da jetzt rauskommt.
Meine Berufsgruppe
ja,
haben wir mal genauer erörtert, warum wir so wahnsinnig sind und das Doktorat noch machen. Arbeit hatten wir genug.
Na cool, lass mal hören.
Hallo lieber Kollege Andreas.
Ja, hallo.
Danke, dass du dir Zeit nimmst. Warum Kollege? Du bist auch Physio wie
ich. Genau, ich bin auch Physio, ja. Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du studierst ja jetzt auch Doktorat mittlerweile an der UMIT. Wieso hast du die UMIT gewählt?
Warum habe ich die UMIT gewählt? Aus mehrerlei Gründen eigentlich. Ich meine, es gibt ja tausend Wege für Doktorat oder um zu einem Doktorat zu kommen, und für mich war immer wichtig, dass ich das berufsbegleitend machen kann.
Ah, ja.
Und da hat sich eigentlich die UMIT relativ schnell durchgesetzt, weil für mich war immer klar, weil ich halt einfach schon auch an der FH in Lehre und Forschung hauptberuflich tätig bin, war für mich klar, eine klassische Doktoratstelle, PhD-Stelle, ist einfach nicht möglich, nicht mit meinem Berufsalltag, Leben vereinbar. Und deswegen habe ich einfach gesucht, wo und wie kann man berufsbegleitender Doktorat machen, auch in einem Workload, der sich einfach vereinbaren lässt. Und natürlich ist ja die UMIT auch bekannt dafür, für die Doktoratstudien, für die Berufsbegleitenden. Und dann ist man eigentlich relativ schneller mit Kollegen auf anderen Fachgebieten ins Gespräch kommen, die das schon gemacht haben, die vielleicht gerade da sind. Und so kam es eigentlich dazu.
Ja. Das heißt, du bist über Kollegen auf die UMIT gekommen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Sozusagen, oder durch Eigenrecherche? Ja. Also oder prinzipiell mal Eigenrecherche. Und dann halt mir einfach so Ideen ausgeplaudert und dann draufgekommen, okay, die UMIT kennen andere auch. Als Studierende oder schon studiert, als auch im Bachelor- und Masterprogrammen.
Ja. Ja.
Gerade jetzt auch von der Pflegewissenschaft her. Und so ist es dann irgendwie ins Rollen gekommen.
Okay. So. Ja. Ja. Das heißt, du bist ja in der Pflegewissenschaft jetzt gelandet oder bist du jetzt ganz woanders?
Halb-halb. Also mein Thema ist kein pflegewissenschaftliches Thema, ist schon in der Physiotherapie verortet, aber meine Betreuerin ist schon auch in der Pflegewissenschaft verortet und somit ist es jetzt ein bisschen ein Mix geworden, was relativ spannend ist.
Wobei, ich darf ja ein bisschen spoilern, deine Betreuerin ist ja die Eva Schulz.
Genau.
Die ist ja auch Physio und ist dann auch eben in die Wissenschaft gegangen. Also die ist ja quasi unsere Vorreiterin, wenn man so will.
Genau, ja. So bin ich dann eigentlich auf sie aufmerksam geworden, weil ich sie in einem Kurs kennengelernt habe. Und da durchs Gespräch hat sie eigentlich gleich thematisch voll mitgeredet. Und dann habe ich halt gefragt, wie kommt es dazu, weil ich die Eva eben als Pflegewissenschaftlerin gekannt habe.
Ja.
Und so bin ich dann von ihr persönlich erfahren, dass sie eigentlich ursprünglich Physiotherapeutin ist. Und ja, das passt einfach super.
So, jetzt sind wir natürlich gespannt, was ist dein Thema?
Das hat sich jetzt ein bisschen geschüttelt und verändert, sagen wir mal so. Also ursprünglich, vielleicht wenn ich ein bisschen aushole, komme ich aus der muskuloskeletalen Physiotherapie und habe die letzten 10 Jahre sehr viel mit Knie und Fuß oder generell untere Extremitäten Patienten gearbeitet. Und eines meiner Themen oder Gebiete waren podologische Einlagen oder propriozeptive Einlagen, wo es relativ wenig Evidenz gibt, aber es dem Patienten doch hilft, von subjektivem Feedback, von Erfahrungsberichten. Und dann war meine Idee, das ein bisschen auf die nächste Ebene zu bringen. Dann haben wir gemerkt, okay, das ist irgendwie doch gar nicht so einfach. Und dann hat mir die Eva in eine recht spannende Richtung gelenkt, nämlich in interprofessionelle Entscheidungsfindung zwischen Ärzten, zuweisenden Ärzten und Physiotherapeuten im freiberuflichen Setting eigentlich.
Ja.
Und wir wollen das jetzt anhand der Verordnung von podologischen Einlagen oder generell von Einlagen darstellen, warum quasi ein Arzt eher das eine oder das andere verordnen? Mhm. Wie kommt er zu seiner Entscheidung? Was würde ein Physio verordnen? Wie kommt der zu seiner Entscheidung, dass man da einmal schaut, wie denken eigentlich die unterschiedlichen Berufsgruppen und können wir einen Konsens finden?
Oh ja, das war super, ja.
Und ich glaube, das ist ja, ja, wenn man, ich habe gesagt, ich habe immer ein sehr wohlwollendes Verhältnis zu meinen Ärzten gehabt oder die Ärzte zu mir als Zuweiser und das war sehr schön, die Zusammenarbeit, aber es ist ja leider nur nicht immer so, dass man da wirklich sehr, sehr gut miteinander auskommt.
Aber das ist in jeder Disziplin.
Genau. Mhm. Und das wäre mal so ein Ansatzpunkt, um da vielleicht mal zu schauen, okay, was wissen wir eigentlich voneinander, wie kommen wir zu Entscheidungen, wie können wir es verbessern?
Ja, sehr gut. Ich glaube, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen zurück. Mhm. Wir zwei wissen, wovon wir reden. Mhm. Aber jetzt fangen wir mal an. Muskuloskeletal für einen Laien ist doch Physio.
Ja, genau. Physio ist nicht nur muskuloskeletal. Muskuloskeletal meint jetzt wirklich mit Problematiken am Bewegungsapparat, Gelenksproblematiken, muskuläre Problematiken, was auch immer. Mhm. Und wir haben ja dann auch andere Disziplinen wie vorwiegend neurologische Patientinnen, interne Patientinnen mit kardiorespiratorischen Problematiken. Und mein Thema war eben wirklich Bewegungsapparat. Und da noch einmal spezialisiert auf, weil ich in so einem großen Team gearbeitet habe, auf die untere Extremität. Mhm. Ist nicht immer ein Vorteil, weil man fast ein bisschen ein Fachblind wird.
Ja. Man arbeitet immer unter der Gürtellinie.
Ja. Aber ja, so kam es dazu.
Ja. Mhm. Ah, okay. Ja, gut. Jetzt haben wir mal muskuloskeletal. Dann podologische Einlagen.
Genau. Podologische Einlagen, Podotherapie, neurologische Einlagen, sensomotorische Einlagen, das sind alles Synonyme. Mhm. Und meint eigentlich die Einflussnahme auf Statik, Haltung, Bewegung über den Fuß durch ein Einlagensystem, über die Muskelspindeln, über die Muskelbäuche, was auch immer wir da auf der Fußsohle alles haben, auch über die Propriozeptoren.
Wollte ich gerade sagen. Ja.
Und demgegenüber stehen eben die orthopädischen Einlagen oder irgendwelche anderen Einlagen, die eher so passiv aufgebaut sind, die eher steif sind, hart sind und versuchen, den Fuß eben zu stützen.
Genau.
Und genau das will eben die aktive, sagen wir es mal so, oder neurologisch, wie auch immer man sie nennt, Einlage nicht. Ich möchte einfach einen Input geben über das aktive System und dann quasi nachhaltig eine Veränderung im Sinne einer Statikveränderung und Dynamikveränderung bringen.
Genau.
Ja, das ist so.
Also ganz salopp runtergebrochen, Tape ist für manche ein Begriff.
Ja.
Wenn man ein Tape auf den Muskel gibt, dann bewegt es einfach irgendwas. Genau. Und wenn man nur daran denkt, dass man mehr machen muss an Übungen, aber auch eben.
Und ursprünglich kommt ja das ganze sensomotorische System der Einlagen aus der Neurologie. Mhm. Interessanterweise eben über die Einflussnahme von irgendwelchen spastischen Muskelzügen bei, also nicht einem Schlaganfall oder irgendwelche anderen Dinge. Mhm. Und darum ist es eigentlich in der muskuloskeletalen Physiotherapie vielleicht noch nicht so weit verbreitet, was ursprünglich von einem Einsatzzweck kommt, aber sich eben auch in Richtung der muskuloskeletalen Physiotherapie gewandelt hat und heute jetzt auch schon erste Studien wirklich durchgeführt werden. Gibt es Veränderungen in der Ansteuerung der Muskulatur, in der Tonusänderung, in der Funktionsänderung und da gibt es halt noch viel zu tun.
Genau, und eben nochmal auf Spastik, falls das nicht jeden Begriff ist. Spastik, ganz salopp heruntergebrochen, es funktioniert die Ansteuerung nicht mehr ideal. Also wir reden da nicht jetzt von Alpha-Referenz und so weiter, das wird wieder zu speziell, aber eben also grundsätzlich die Ansteuerung passt nicht mehr und warum nicht auch im normalen orthopädischen Setting, wenn ich sage, ich habe einen Senkfuß und habe immer Kreuzweh oder Knieweh deswegen und ja, voll spannend.
Ja.
Also so eigentlich, ganz ehrlich, es ist doch ein richtiges Physiothema.
Es ist ein richtiges Physiothema, ja. Mhm. Es war nur schwierig, weil einfach aufgrund der Evidenzlage merkt man, okay, wir brauchen experimentelle Studien mit Intervention, mit Kontrollgruppe, mit einer Vergleichsgruppe vielleicht. Und das ist halt einfach oftmals für eine Dissertation schwierig und sprengt einfach den Rahmen für Patientenrekrutierung. Und deswegen war das so ein bisschen jetzt ein Spagat, okay, was könnte man machen, dass ich einfach weiterkomme in meinem Doktoratstudium, was auch sinnvoll ist für Folgestudium danach. Und das war jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit, aber ich glaube, jetzt sind wir auf dem Weg.
Ja, nein, und man muss ja immer eine Grundlage, also Grundlagenforschung machen, um dann weiter das richtig festzumachen. Mhm. Und das ist ja generell bei uns in der Physio. Wir sind noch nicht so lange in der Wissenschaft. Ähnlich der Pflege.
In Europa,
ja. Ja, genau. Australien schaut schon ganz anders aus. Ja. Aber bei uns eben die Evidenzlage ist relativ mau, weil wie du schon sagst, wie kriegst du die Patienten? Also die Rekrutierung ist eigentlich das größte Problem und die Verblindung natürlich, weil du legst ja sofort Hand an.
Ja.
Und der Patient kriegt aber mit, wenn du nur da sitzt und zuhörst, dann weißt du, okay, jetzt ist nichts passiert sozusagen.
Haben wir nur geredet.
Ja, genau. Eben, das ist mit der Verblindung halt bei uns Füße ist einfach schwierig.
Schwierig, ja.
Ja. Aber da hast du wirklich ein spannendes Thema.
Ja.
Hm? Jetzt, welche Zielgruppe strebst du an dann für die Einlagen? Gibt es irgendeine Einschränkung oder lässt du es jetzt einmal komplett offen und warte schon mal ab, was die Daten nachher hergeben?
Meinst du Zielgruppe von Alter?
Ja, oder Alter oder Einschränkungen?
Grundsätzlich relativ offen. Also ich selber habe es praktisch angewendet, meistens an Erwachsenen.
Ja.
Also wirklich mit muskuloskeletalen Problematiken als Primärdiagnose.
Ja.
Was natürlich auch super ist, sind Kinder.
Ja,
also gerade diese kindlichen Knicksenkfüße vielleicht.
Ja.
Jetzt nicht ganz im Kindesalter, aber so 10, 11 herum ist es ein gutes Alter. Rezeptoren sind meistens schon ausgereift, dass man da unterstützt. Da habe ich, weil ich halt einfach nicht jetzt der pädiatrische Physio bin, wenig Erfahrung mit Kindern. Aber viele Kollegen arbeiten da ausschließlich mit Kindern. Und ja, innerhalb der Erwachsenen eigentlich von jung bis alt, Nichtsportler, Sportler, verschiedenste Bereiche. Und ja, die Patienten mögen es einfach wirklich gern.
Ja.
Also.
Weil es ist ja auch klasse, oder als Patient, du kannst selber entscheiden, heute trage ich sie morgen nicht.
Genau.
Und dadurch bist du auch in der Selbstwirksamkeit auch zuständig. Und ich glaube, das ist immer eigentlich das Lässige bei uns Physios, oder? Ja.
Und das schönste Feedback ist dann eigentlich, wenn man es nach einer gewissen Zeit vielleicht verändern muss, die Einlage, weil sich der Fuß ja verbessert hat, dann muss man ja die Einlage den Patienten wegnehmen, damit man es quasi anpassen kann. Ja. Oder der Orthopädie, Schuhmacher oder Techniker macht das. Und ist dann, jetzt müssen sie das wieder wegnehmen, das dauert jetzt wieder eine Woche. Also sie wollen es eigentlich nicht hergeben. Mhm. Und das ist eigentlich auch sehr schön, wenn der Patientin so compliant ist und das auch gern verwendet.
Ja.
Ja. Was oft bei anderen Interventionen ja nicht so der Fall ist.
Ja. Ja. Und da muss ich sagen, da sind ja mehr Physios wieder an der Quelle, weil wir sind eigentlich die was am meisten in Austausch ist, oder? Mit den Patienten.
Weil wir die Zeit haben.
Ja, richtig.
Ja.
Und deswegen ist auch wieder, um den Spagat wieder zurückzukriegen, es ist gut, dass dann die Verbindung kommt, interdisziplinär.
Ja.
Orthopädie-Techniker vielleicht auch noch, aber auf jeden Fall mal Arzt, der in Österreich ist das so, die Überweisung ausstellt oder Zuordnung macht und dann dürfen wir Physios agieren.
Genau. Und präventive Einlage, wo wir gleich agieren dürften, kommt halt nicht so oft vor.
Richtig.
Das ist halt die Kehrseite. Und meine These ist ja, schauen wir mal, ob sie es bestätigt dann im Rahmen der Dissertation, ist, dass Ärzte jetzt für dieses System auch zu wenig wissen. Mhm. Was macht es eigentlich, woher kommt es? Weil das Argument, was man hört, ist oft, wir verschreiben das nicht, weil das ist nicht evidenzbasiert.
Ja.
Was ja natürlich ein gutes Argument ist, was aber auch zum Teil nur richtig ist, weil es gibt ja Studien, ja, die kommen zwar oftmals aus dem neurologischen Bereich, aber wie gesagt, es gibt auch schon im muskuloskeletalen Bereich Studien, die schon belegen, dass sich da etwas tut. Also ganz zieht das Argument nicht. Und ich glaube, dass da einfach Aufklärung bedarf. Dass auch die Ärzte einfach mal wissen, was können diese Einlagen, dieses System, für wen hilft es, was sind unsere Sichtweisen, warum es helfen könnte.
Ja.
Und ich glaube, dass das eine gute Chance ist, das mit meinem Studiendesign herauszufinden.
Ja, na, finde ich auch. Hast du schon Gedanken gemacht über Journals? Oder ist das noch zu früh für
dich? Ist noch zu früh.
Gute Antwort.
Ja. Nein, Gedanken natürlich, ja, aber ist glaube ich auch ein Thema in der Physiotherapie, wo wie spezifisch geht man
ja
vom Journal.
Ja.
oder was nicht, so Physiotherapie, das klassische Journal, habe ich oftmals das Gefühl, da geht es immer. Ja. Oder schaut man halt wirklich in irgendwelche Orthopädie, Schuh, Technik, Schuhmacher, Zeitungen, wo es abpasst.
Oder überhaupt rein medizinisch.
Genau, also das ist noch ein bisschen schwierig. Stresst mich jetzt primär noch nicht, weil die Dissertation als Monographie geplant ist.
Stimmt allerdings bei dir.
Aber danach auf jeden Fall, ja.
Du schreibst Monographie, Forschungskonzeptprüfung ist aber Thema, oder?
Forschungskonzeptprüfung ist ein Thema, ja, hoffentlich im September. Ich freue mich jetzt auch schon am Sommer auf die 2 Monate, weil nachdem ich selber in der Lehre quasi bin, ist halt jetzt die letzten Monate, April bis Juni, kann man eigentlich vergessen, was weiterzubringen, weil da brauchen wir halt meine Studenten, wenn wir jetzt eine Bachelorprüfung in Bachelorarbeiten zum Korrigieren.
Oh ja, ich kenne das.
Man kommt zu nichts.
Genau.
Und dann muss man einfach einmal so fair sein und sagen, okay, es geht jetzt einfach nicht, muss jetzt warten bis Sommer und der Zeitpunkt ist jetzt mit nächster Woche gekommen. Und dann hoffe ich, dass das bis August fertig wird, das Konzept, damit dann im September die Prüfung machbar ist.
Na schau gut, du hast mir ja ein bisschen was erzählt.
Also. Ja.
Ich bin noch ganz gut.
Du musst nochmal schreiben.
Ne? Ja, genau, nochmal schreiben. Oh, das klingt schon. Du, andere Frage. Was bringt dir jetzt der Doktor an sich?
Was bringt mir der Doktor? Ich glaube, da muss man ein paar Richtungen unterscheiden. Erstens einmal finde ich es ein total spannendes Projekt, ein ganz persönliches Projekt, was auch viel Lebenserfahrung mit sich bringt.
Oh ja, das kann ich doppelt und einfach unterstreichen.
Wer weder kennt die Höhen und Tiefen, und wenn man das Gefühl hat, so jetzt hat man es, weiß man am nächsten Tag, man hat es dann doch nicht.
Korrekt.
Und so ja, also ich finde es einfach wahnsinnig spannend, dieses Projekt, sei es jetzt am Dissertation selber, sei es jetzt einfach die ganzen Kurse, was man macht, andere Kollegen von anderen Disziplinen trifft hier an der Uni, das ist einfach wahnsinnig spannend. Und zum Zweiten, nachdem ich einfach in der FH auch unterrichte und in der Lehre und Forschung tätig bin, geht es halt zunehmend auch nicht mehr ohne.
Ja,
es wird auch bei uns viel mehr Wettbewerb. Die Forschungsschienen sind teilweise hochkompetitiv, vor allem auf Bundesebene.
Ja.
Und es wird halt mittlerweile auch schon geschaut, wer reicht ein. Was steht hinter der Person? Ja, natürlich braucht es als Physio, wenn ich irgendwas beforschen will, eine praktische Expertise und Erfahrung, aber auch eine wissenschaftsmethodisch kompetente Erfahrung. Und das ist schon so ein Grund, auch im Sinne der persönlichen Weiterentwicklung. Und ich glaube, das ist ja auch spannend, wenn man schaut, so, wie sich die Physiotherapie gewandelt hat mit dem Umstieg von den Akademien auf den Fachhochschulen.
Richtig, ja.
Am Anfang waren die Bachelor-Absolventen eine Rarität, dann sind an den FHs so 10 Jahre später die ersten Master-Absolventen gekommen, dann ist langsam in der Lehre durchgesickert, okay, wer jetzt unterrichten möchte, ist eigentlich Master-Grundvoraussetzung, wenn man jetzt einfach schaut an Stellenausschreibungen, wird halt einfach das Doktorat eine Grundvoraussetzung, um eine Fixanstellung an einer Fachhochschule zu kriegen. Und somit ist das sehr vielschichtig von den Gründen.
Ja, und eigentlich, also die Kollegen, die davor den Podcast gemacht haben, Lisa Maria und Matthias, die haben immer, ich glaube, gescherzelt mit einer kleinen Note ernst, die haben immer gesagt, sie bauen es nur, damit es auf der IK-Card umsteht. Also nur den Titel, weil ja in Österreich das so wichtig ist. Aber nein, du machst ja das Doktorat, um zu zeigen, du beherrschst das wissenschaftliche Arbeiten, sprich Forschen. Und dann ist es natürlich wieder leichter, dann auch wieder Projekte zu lukrieren, weil man dann weiß, okay, der hat den Background, der weiß, was er tut grundsätzlich. Also eben, also nicht, also der Titel allein wäre zu wenig. Es ist schon das, was man dann mitnimmt, das Paket.
Und durch den Titel, sage ich mal, hat man halt so diese 2 Buchstaben als Beweis dafür, dass man es vielleicht doch kann. Und ich finde es auch in der hochschulischen Lehre wichtig, auch für die eigenen Studierenden, wenn die betreut werden von einem, dass die ja wissen, okay, der kennt sich aus oder die kennt sich aus und kann mir kompetent weiterhelfen in meinem Problem bei der Bachelorarbeit.
Oder auch bei der Master, oder?
Oder
also wenn du dann das Doktorat hast, kannst du Master. Also es ist ja immer so, du musst immer einen Rang höher haben. Genau. Weil du dann ja, ja bestenfalls bessere Know-how hast, genau, und helfen, ja, kannst.
Ja.
Na, eben, na, verstehe vollkommen. Du hast ja gesagt, eben, du hast Seminare besucht. Was hast du schon bis jetzt so an Seminaren oder Modulen?
Puh, das waren doch schon einige.
Ja, also, hab ich mal gedacht.
Warum auch, vielleicht, wenn ich da kurz ausholen darf, für mich war es immer wichtig. Also zum einen werde ich jetzt im Oktober ein zweites Mal Papa sozusagen.
Ja, sehr schön.
Einfach auch schauen, dass ich viele Kurse gleich in den ersten 2-3 Semestern absolvieren kann. Und dann, ja, braucht er diese 50 Punkte, dass, mhm, so mal das quasi abgeschlossen ist und man sich auf die Dissertation fokussieren, ja, kann. Und natürlich auch das Pendeln. Ich komme grundsätzlich sehr gern her, aber es ist halt immer zeitlicher Aufwand natürlich. Und anfangen habe ich eigentlich mit den Methodenkursen, obwohl, mhm, Schwerpunkt eigentlich qualitativ, weil meine Arbeit jetzt sich in die qualitative, ja, Richtung gewandelt hat. Und doch auch immer wieder so kleinere Kurse, es waren Literaturrecherche dabei, es waren englische Fächer dabei, da ist es gegangen um Peer-Review-Prozesse, ja, wie man da quasi vorgeht, es ist um Präsentationsskills gegangen, um, mhm, PowerPoint oder einfach generell wissenschaftliche Präsentationen.
Das kannst du sowieso wieder für den Unterricht
anbieten. Richtig, das ist ja das Spannende, man kann alles für den Unterricht brauchen. Ja, dann also Dinge wie Urheberrecht, ja, in Lehre und Forschung, was dann oftmals so deprimierend ist, man das Gefühl hat, ich gebe jetzt gar nichts mehr weiter an Unterlagen, ja, das war so die Quintessenz, ja. Aber auch total spannend, einmal zu erfahren, was darf man nicht. Bei dem Vortrag hat man gemerkt, okay, Juristen sind sich selber oft nicht so einig,
ja, damit, ja,
das kommt einmal drauf an.
Ja, genau.
Ja, also recht bunt gemixt. Mhm. Und jetzt gerade aktuell ist morgen Fragebogendesign.
Oh ja.
Ja, weil ich eben in der ersten Stufe meiner Dis jetzt einen Fragebogen machen werde. Sie werden zwar nicht selber designen, weil, mhm, wir haben jetzt einen bereits validierten aus der Schweiz gefunden, mhm, den wir gut verwenden können, aber es sind trotzdem ein paar Adaptationen notwendig und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, mal zu erfragen, okay, wie macht man das, dann ist er noch validiert, ist er nicht validiert, ja, wie geht man damit um?
Ja, und dann kannst du auch wieder leichter oder besser interpretieren, oder?
Richtig,
wenn du
weißt, genau,
warum. Genau. Aber jetzt hast du gerade gesagt, du gehst qualitative Richtung, jetzt, mhm, machst du einen Fragebogen, mhm, ist der nicht quantitativ?
Ja, der ist quantitativ, mhm, das ist so die quantitative Vorerhebung, wenn man, ja, so will, um einfach ein bisschen ein Gefühl, also der wird österreichweit auch sein, mhm, die Erhebung unter PhysiotherapeutInnen und um einmal ein Stimmungsbild zu erheben zu diesem Thema, ja, interprofessionelle Zusammenarbeit. Die haben wirklich die Schweizer gute Vorarbeit geleistet und haben uns einen validierten Fragebogen quasi entwickelt. Und mit den Ergebnissen dieser Fragebogens ist dann das Ziel, dass man in die Interviews geht, ja, mit den Ärzten.
Man, ja, also, mal, dann weißt, das heißt, du machst ein leitfadengestütztes,
ja, Interview.
Genau,
genau, strukturiert.
Ja. Genau, und dann kriegst du, ja, eben eine, genau, Idee für die Fragen,
richtig,
oder?
Richtig. Richtig.
Oder das ist dann Themenbereiche auch.
Genau, deduktive Themenbereiche.
Ja.
Dann auch schon.
Ja. Ja. Hast du es dann ein bisschen induktiv auch?
Ja,
ja.
Also es wird ein deduktiv-induktives Vorgehen sein.
Ja.
Ja.
Oh, Entschuldigung, Ausflug in die qualitative Forschung.
Ja, das ist, ich glaube mittlerweile ist es angekommen, weil es nicht mehr schwarz-weiß im Sinne deduktiv, ja, oder induktiv gibt. Das ist eh nicht machbar, weil man, ja, kommt immer dann beim Auswerten, glaube ich, drauf. Ah, da ist noch was Neues.
Genau.
Und dann ist man ja schon induktiv
da. Eben, genau. Und dann allein, wenn du kannst es ja dann auch bei den anderen wieder einholen, oder? Ich habe ja dann die kommunikative, okay, Validierung gemacht, ja, genau, dann holst du das wieder ein, die neuen Aspekte. Nein. Ne? Oh, ja, schau, du kennst ja schon bestens aus. Sehr gut,
das ist. Nein, ja, bestens. Es wird.
Wir haben uns ja eben beim Urheberrecht eben in dem, genau, Sinn kennengelernt.
Genau, ja.
Das heißt auch, ich bin ja doch ein bisschen fortgeschritten im Doktorat,
ja,
wie du.
Ja, fortgeschritten.
Da waren wir
gut und gut
auch. Naja, naja, dann halt darf es auch gerne grenzen. Aber eben, wie du sagst, also dieses Urheberrecht, voll spannend. Mhm. Ich finde auch unsere, in dem Fall zwei Vortragenden, mhm, machen dieses, Entschuldigung, sehr trockene Thema, doch lebhaft, ja, und greifbar vor allem.
Ja, greifbar.
Und wir haben eben da Beispiele, mhm, gehandhabt, wo ich dann auch ein paar Mal so gedacht habe, so für die eigene Lehre, so ups.
Ja, genau, ups.
Genau. Mhm. Haben dann gleich nachgearbeitet, wenn man dann nacharbeiten, ja, kann. Aber, ja, eben, ich habe das vor, boah, ich glaube 8 Jahren mal besucht. Und ich muss sagen, hätte dann gemeint, ich kenne mich aus. Aber entweder hat es auch so viel getan, oder ich habe so viel vergessen oder beides. Mhm. Also das ist ein Modul, ich glaube, das kann man nicht oft genug besuchen. Mhm. Also ein späterer Folge, wenn es irgendwann mal angeboten wird.
Und ich glaube aber, das ist auch so die Botschaft rausgekommen von den Vortragenden, dass es ja relativ wenige Verurteilungen gibt, ja, im Verhältnis.
Aber die halt teuer werden können.
Die halt teuer werden können. Und das ist, glaube ich, auch so eine dumme Zwickmühle, weil ja, wahrscheinlich 90% sind nicht böswillig, was ja da passiert. Ja. Und wie du sagst, ich habe auch ein paar Dinge nachgebessert, ja, für die Lehre. Und ja.
Ja, allein, das kennt man vielleicht unsere Studie auch, man darf nicht so einfach, wenn du jetzt eine Folie hast mit einem Foto vom Patienten, wo ja, der Fuß ja, Valgus steht, ja, zum Beispiel, ja, das darf er nicht einfach ja, per WhatsApp weiterschicken.
Genau.
Und das ist einfach ja, mal heftig, gell? Also, ja, dass man das
ja, weiß. Ja, Bilder, das ist sowieso ein ja, heikles Thema, immer so in den Bachelorarbeiten, wenn dann ja, teilweise so von Prometheus Anatomie Atlas ganze Bildserien rausgenommen ja, werden, zwar ordnungsgemäß zitiert werden, aber es reicht halt einfach nicht, das nur zu zitieren.
Ja, genau, genau. Ich weiß nicht, ob es bei dir mal war, bei mir hat dann wirklich einmal ein Verlag angerufen, mhm, und hat dann gefragt, wo wir die Unterlagen zur Verfügung stellen. Mhm. Und dann habe ich eben gesagt, auf Moodle, das ist mhm, bei uns halt der geschützte Rahmen. Und haben gesagt, ah, dann ist alles in Ordnung, dann danke fürs Gespräch. Und ich glaube, wenn man das jetzt nicht so gemacht hätte,
ja, dann hätten wir ein Problem.
Genau, ja, wenn ich einfach gesagt hätte, schicke ich per E-Mail und dann vielleicht noch auf die
ja,
nicht UMIT-konforme ja, E-Mail-Adresse, ja, ich glaube, dann hätten wir ein Problem.
Ja, ja, ja.
Also das einmal so kurz Awareness ja, auch für uns. Nein, das geht Studierende, geht also dass wir da nicht so einfach hin und her unsere ja, Sachen schicken.
Und es wird dann halt relativ aufwendig. Ich habe es jetzt erst gehabt, meinen Bachelorarbeiten, verschiedenste Themengebiete, und dann hat man darauf hingewiesen, dass es halt nicht so einfach geht. Manche haben dann halt wirklich Autor gefragt, ob sie es verwenden dürfen, wenn
ja,
das
an genau,
dem Haus ist.
Genau.
Oder halt, das habe ich total nett gefunden, ich habe gesagt, naja, ihr dürft das auch quasi selber darstellen, dann zitiert man so halt in Anlehnung an.
Richtig.
Und dann sind wirklich kreative Zeichnungen gekommen, was ich total nett gefunden habe.
Ja.
Aber das ist halt auch ein wahnsinniger Aufwand, ja, richtig, dass man das dann selber darstellt. Ja.
Das habe ich in der Lehre ganz oft so gemacht und habe es dann eigentlich eben, ich habe immer dann in Anlehnung, habe sogar nur die Seite mhm, hin, also mhm, das sowieso ganz zitiert, aber es ist, hat dann eigentlich, du hast dann gesehen, da ist die Idee gekommen von dem Autor und ich mhm, habe das dann noch einmal mhm, für meine Sache verändert, mhm, perfektioniert würde ich jetzt nicht sagen, aber verändert.
Ja.
Genau, genau. Und da, dann, ja, aber eben wie gesagt, aber da gibt es so ganz, ganz viele Stolpersteine,
ja,
die man im Doktorat haben kann, und anderem eben auch.
Das sind also die organisatorisch kleinen, mhm, die thematischen, gell?
Ja, ja. Aber ich finde es ja toll, dass du am Anfang hast ja gesagt, du wolltest in die Richtung und dann hat es das mit den Gesprächen wieder in eine andere. Das sind, glaube ich, auch so, das darf man nicht als Stolpersteine sehen, sondern es sind einfach Entwicklungssteine, würde ich es jetzt eher nennen,
ja,
oder?
Ja, sind Entwicklungssteine.
Ja. Ja. Ich meine, man muss schon ins Doktorat kommen mit einer Idee.
Genau.
Dadurch bewirbt man sich genau, ja quasi fürs Doktorat. Mhm. Und dann schärft man das aufgrund der Erfahrungen, Module, Austausch mit anderen mhm, Kollegen, aber auch Professoren.
Das war eigentlich auch sehr, sehr spannend, weil, wie du sagst, man kommt ja mit einer Idee, die man, glaube ich, auf weiß ich nicht, 3-4 Seiten oder so
ja,
für den Promotionsausschuss
genau,
so zusammenstellt. Und da war dann so die Info von der Uni, im Bewerbungsprozess, naja, das ist jetzt nicht so tragisch und das wird sich noch oft ändern. Und man dachte, na, also ich glaube, ich weiß eigentlich ziemlich genau, was
das
ich
mache. Gleich, ganz gleich, ja.
Und das war dann so spannend, wenn ich es heute so betrachte, den Ursprungsplan, denke ich mir, okay, da ist nicht mehr viel über eigentlich.
Ja, ja. Dann warte mal,
genau,
wenn das erste Paper,
genau,
oder halt wenn du den ersten Meilenstein in deiner genau, Forschung erledigt
ja,
hast,
ja,
dann denkst du auch so, ah, da war ich aber. Entschuldigung, jetzt muss ich schon ein bisschen vorgreifen. Ich habe nämlich eine Forschungskonzeptprüfung.
Ja.
Weil man ein Ergebnisseminar gehabt und da hat einer eben die Forschungskonzeptprüfung als Generalprobe dort gemacht. Und das war so nett, wie sie die Timeline gebracht hat, bis wann sie was haben will und so. Und wie sie das alles macht. Und dann habe ich mich so zurückgelehnt und habe gedacht, in der Situation haben wir mal auch befunden. Da habe ich gedacht, es läuft, es ist eh alles klar, ich habe alles auf Schiene.
Ja, genau.
Aber das Wichtige ist, dass man eben nicht aufgibt und das immer als Entwicklung
ja,
zu verstehen hat. Ja. Und das will ja keiner der Professoren was Böses, im Gegenteil. Man will ja genau, wirklich dich fördern,
ja,
also nicht dir vorgreifen, aber dich fördern und mit dir in Austausch gehen und in Diskussion, damit das ja, in Hand und Fuß hat.
Und es braucht einfach Zeit.
Mhm. In deinem Fall nur Fuß hat.
Nur Fuß, ja.
Das heißt, bist du aber noch als Physio selber auch tätig?
Seit heuer, Anfang des Jahres, tatsächlich nicht mehr.
Okay, nicht. Ja. Ja, also ich habe nicht ganz auf Eis gelegt, aber...
Ja, also jetzt ist es wirklich so, es war ein Prozess, sage ich mal, von wirklich Vollzeit Physio, dann hat sich das irgendwie mal über die nebenberufliche Lehre gegeben, dann habe ich eine 20-Stunden-Stelle an der Fachhochschule gehabt. Und es hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht, die Lehre forschen, und dann habe ich halt einfach die Chance gehabt, Stunden aufzustocken. Mhm. Mittlerweile bin ich bei 37 gelandet,
wow.
Stunden. Und dann war halt irgendwie klar, okay, das funktioniert so nicht mehr. Ich unterrichte auch noch an drei anderen Universitäten, was mir natürlich auch Spaß macht, teilweise in komplett anderen Fachgebieten, teilweise wirklich physiospezifisch, und das macht es auch total spannend.
Boah, das ist ja sehr vielseitig.
Ja.
Du hast zuerst schon angesprochen, eben auch mit der Anreise. Das heißt, jetzt reist du ja, jetzt sage ich mal beruflich auch noch viel herum. Wo bist du verankert? Du musst jetzt nicht die Adresse sagen, aber nur. Und wo streust du dich herum?
Wo bin ich verankert? Also wir wohnen in Niederösterreich, so im berühmten Speckgürtel von Wien.
Deswegen auch der, ich nenne es jetzt Akzent, weil wir haben meistens eher Hochdeutsch sprechende, formulieren wir es einmal so. Und deswegen finde ich es so nett, dass jetzt einmal richtig Österreicher benannt sind, was nichts gegen die Deutschen ist, aber sagen wir mal, dass wir ein bisschen da breiter werden.
Nein, also ich bin eben Niederösterreicher und arbeite auch in Niederösterreich, habe aber trotzdem eine Stunde Anreise zur FH, wo ich bin.
Jeden Tag eine Stunde?
Jeden Tag, beziehungsweise kann ich ja zum Teil im Homeoffice arbeiten. Also es kumuliert sich oftmals. Ja, dann schlafe ich vielleicht mal bei Kollegen, Freunden dort dran. Ich weiß, ich habe 2-3 Tage am Stück.
Ja.
Also das ist recht gut kombinierbar. Und ansonsten, wo verschlägt es mich noch hin? Nach Tirol eben, die Umwelt als andere Rolle als Student selber. Und zum Unterrichten bin ich öfters in Graz, an der medizinischen Uni, dann in Wiener Neustadt, auch an einer Fachhochschule, und bei uns in Krems am zweiten Campus. Da habe ich nicht weit, da brauche ich nur vom Büro rausgehen.
Das ist super, ja.
Ja, also das sind so die Richtungen, wo ich unterwegs bin.
Findest du das Pendeln jetzt mühsam, oder kannst du da dir einfach Ideen schon kreieren? Oder?
Gar nicht. Also ich tue grundsätzlich gern Auto fahren. Also es stört mich nicht. Öffentlich ginge nicht. Ja, ich würde in eine Richtung 3,5 Stunden brauchen. Also das ist einfach nicht möglich. Und die Autofahrt ist relativ entspannend, sage ich mal.
Ja.
Und kann natürlich genutzt werden für diverse Telefonate oder immer einfach mal um in sich zu gehen und nachzudenken, was sind die nächsten Schritte, sei es jetzt eben oder dies, sei es bei irgendwelchen anderen Projekten, die man ja hat. Das passt gut.
Okay.
Also wenn es dann einmal in Ausnahmefällen wirklich 4 Tage am Stück sind, dann ist es natürlich schon sehr zäh. Wobei, dann schaue ich einfach, dass ich wirklich auch vor Ort bleibe.
Ja. Aber du hast jetzt eh schon so viele Module abgeschlossen. Bei uns zumindest, also der große Weg.
Ja, das passt.
Was, jetzt dann bald
was irgendwie auch schade ist.
Weil also, ja.
Jetzt eigentlich so das letzte Mal für länger da. Das nächste Modul ist dann, glaube ich, nein, es war die letzten schon im März noch.
Ja.
Und irgendwie ist es schon fast so wieder ein bisschen ein Hackerl und so ein Abschluss irgendwie
von
diesem Modul.
Ja. Aber ich finde das toll, dass du gleich am Anfang durchgestartet bist, weil dann kriegst du ja Ideen, oder?
Ja.
Und dann ist man nicht so verkopft in eins, sondern man hört das andere und denkt sich, ui, das wird passen, oder ah, nein, das passt sicher nicht.
Genau. Und ich glaube, es kommt dann immer am Arbeitstyp drauf an, der man ist, weil ich brauche halt, um an der Dissertation weiterzukommen, brauche ich mindestens einmal einen gesamten Tag, wo ich mir einfach reinfinden kann. Am besten 2 oder 3 Stück.
Absolut.
Und wenn man einfach sieht vom eigenen Workload, okay, das ist gerade einfach nicht drinnen, das muss jetzt einfach ein paar Monate warten. So ein Kurs, so ein eintägiger, das ist dann immer cool.
Ja.
Vielleicht, wenn er sogar noch online ist, von zu Hause aus, das kann man recht gut machen. Und deswegen war das so meine Entscheidung, diese Kurse einmal abzuschließen.
Eben, ein paar sind ja online. Ich glaube, die Englischsprachen waren
online. Genau, Englisch war irgendwann online.
Ja.
Und diese Peer-Geschichte war halb online, ein Tag da, ein Tag online. Also das passt gut.
Ja. Also doch wieder mit einem Vollzeitjob gut vereinbar, würde ich sagen. Familie kommt ein bisschen kurz, oder geht's noch?
Es ist gut handelbar, sagen wir so.
Ja.
Ich meine, vielleicht muss ich auch dazu sagen, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mein Dissertationsprojekt nicht ein volles Privatvergnügen ist, sondern ich im Zuge einer Förderungsschiene pro Woche 10 Stunden meiner Arbeitszeit verwenden darf für Lux. Die Dissertation. Das muss man schon mal ehrlich sagen.
Ja, ja. Ja.
Und geht sich natürlich eh nicht aus.
Wollte ich gerade sagen, also die 10 Stunden, das ist ein netter Bonus sozusagen.
Genau. Aber ich kann halt nicht mir einfach einen Tag in der Woche ausstreichen und sagen, so, ich bin quasi für niemanden erreichbar, der doktert mir in meiner Dissertation und das ist natürlich schon angenehm.
Ja, das ist toll.
Ja.
Weil man darf ja nicht vergessen, für die Module manchmal muss, oder fast immer muss man Vorarbeit leisten.
Vor-Nachbereitung, genau. Ja. Mal weniger, mal mehr. Das hält sich dann immer die Waage.
Ja.
Einmal denkt man sich, puh, das ist schon sehr viel.
Ja.
Und dann denkt man sich, okay, das ist jetzt wieder nett und weniger.
Genau.
Aber ich glaube, das. Ich glaube, in einem Doktoratstudium braucht man die Studierenden dann nicht mehr so mit Muss beüben.
Ja, ja.
Die tun von allein.
Ja, meistens. Nein, und du darfst ja auch immer, ich nenne es jetzt einfach an deinem Projekt arbeiten.
Ja, das ist super.
Genau, also es ist ja nicht so, dass man da, dass ich jetzt auf einmal deine Daten verwenden muss und da was ausarbeiten und dann muss ich es wieder weggeben, sondern du arbeitest immer an deiner Sache und das ist schon gut. Aber das muss man halt auch wissen, dass man immer meistens eine Vorarbeit und eine Nacharbeit noch hat.
Ja.
Aber so kommt man halt auch auf die ECTS.
Genau.
Weil das wissen wir ja, ein ECTS in 25 Stunden Workload.
Das ist oft unverständnisvoll für die Studierenden, für
die eigenen. Ja, ja.
Ja.
Eben, und man darf ja nicht vergessen, wenn man jetzt am Tag da ist, hat man 8 Unterrichtseinheiten. Dann fehlt also noch ein ganzes Drum auf die 25, dass man ein ECTS kriegt.
Ja.
Also das muss man sich einfach im Vorhinein
erklären. Wenn man dann bedenkt, dass manche Kurse einfach 5 haben,
ist
das schon ein Stück Arbeit.
Genau, also da ist dann nicht so, dass ich mir am Abend eine Stunde hinsitze und dann schnell eine wie ein Abstract schreibe, sondern da muss man dann wirklich Recherche auch betreiben. Und aber wie gesagt, es macht ja Spaß, weil du immer an deinem bist.
Genau.
Ja, sehr schön. Weil es hat mich richtig gefreut, Andreas,
mal
einen richtig einen Physio-Kollegen auch da zu haben.
Ja, ist noch ein bisschen eine Seltenheit. Gell?
Ja, es ist eine Seltenheit und das ist ja auch so in meinem beruflichen Umfeld jetzt momentan, eben aufgrund der DIS sehr eingeschränkt, dass ich Physios habe. Ne? Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr interessiert.
Dankeschön.
Und ich finde es super, dass einmal so ein richtiges Physio-Thema, also ich finde es ein richtiges Physio-Thema, an den Start geht.
Ja.
Und bin schon gespannt auf deine Ergebnisse.
Ja, ich auch.
Und wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg.
Dankeschön.
Und vielleicht mal danke, schauen wir mal. Und es würde mich freuen, wenn wir wieder mal vielleicht in einem Jahr so einen Zwischenstand machen können, wie es da gerade läuft.
Voll gerne,
Weil dann haben wir einmal den Vergleich mit der Monographie.
Ja.
Dass das doch auch sehr arbeitsintensiv ist.
Definitiv.
Also ich will das jetzt nicht schief machen. Oh Gott,
nein, absolut nicht. Das passt schon.
Ja gut, dann vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Und viel Erfolg weiterhin.
Danke.
Aha, das fand ich interessant. Das ist mal eine andere Sichtweise. Und danke auch für die Erläuterung der medizinischen Fachbegriffe.
Ja, genau. Also muskular, skeletar, wie auch immer. Also
muskuloskeletar.
Dankeschön. genau, dass ihr da einfach auch so ein bisschen Bezug genommen habt. Jetzt nicht die sich jetzt nicht auskennen, wie ich, das auf dem Trockenen habe sitzen lassen. Also ich finde, da kann man auch gut reinhören, wenn man nicht selber Physio ist.
Ja, ich hoffe auch, dass man einfach Lust aufs Doktorat gemacht hat. Also wir sind ja als Physio schon fertige Berufsgruppe, ich meine, ich in der Pflege ja auch. Und wir haben wirklich als Physio genug zu tun, aber du hinterfragst halt einfach als Physio Sachen und willst dich dann genauer untersuchen. Mhm. Und ganz genau machst du es halt einfach, wenn du ein Doktorat hast. Weil wenn so, dann liest du wieder ein, zwei Paper, dann hast du aber ein, zwei Paper gelesen und ob das dann das Gelbe vom Eis ist, die Frage. Das geht ja auch in der Pflege genauso. Also man wendet etwas schon seit Jahrzehnten an und hinterfragt es einfach nicht.
Ja, genau. Ich hoffe, die Folge inspiriert vielleicht den einen oder anderen Physio, die Physiorin, es vielleicht mal zu versuchen oder sich mal zu informieren.
Richtig, genau. Oh,
Paper gucken. Und sehr nett, dass der Kollege da auch mitgemacht hat,
erklärt vielen hat. Dank nochmal an
dieser Stelle. Und lieben Gruß an dieser Stelle auch.
Also wir winken gerade, man sieht es noch nicht. hättet ihr sonst noch irgendwelche Anregungen oder Berufsgruppen oder irgendwie Interesse, dass wir jemanden nochmal fragen, dann bitte an
podcast@umit-tirol.at oder
auf Instagram unter phdsubmittedpodcast.
Richtig.
Jetzt haben wir es, ne?
Und sonst auch einfach die Homepage der UMIT Tirol anschauen. Danke und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Servus.